Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlorke und ich spreche heute mit den Gesandten des Keren Hayesot in Deutschland und Österreich, Rafi Heumann. Schön, dass du die Zeit dir für uns genommen hast, Rafi. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu Beginn des Podcasts ganz kurz zwei kleine Vorbemerkungen. Zum einen werden Rafi und ich uns duzen. Es liegt einfach daran, dass wir uns schon länger kennen und auch privat duzen und das hier auch beibehalten wollen. Zum anderen eine Information, wann wir diesen Podcast aufzeichnen, da ja gerade einiges in Israel passiert. Wir haben es jetzt Mittwochvormittag. Genau, und wir wollen Rafi zu Beginn über das Abkommen zur Geiselfreilassung sprechen, was jetzt quasi brandaktuell ist. Es sind jetzt fast 7 Wochen nach dem Massaker vergangen, 7 Wochen, in denen ja mehr als 200 Israelis in den Händen der Hamas gefangen gehalten werden. Und in den kommenden Stunden oder Tagen werden erstmals eine größere Anzahl an Geiseln freigelassen. Ganz kurz die Hard Fact dieses Deals. Man spricht aktuell davon, dass mindestens 50 israelische Geiseln freikommen sollen, vornehmlich minderjährige Mütter und ältere Frauen. Außerdem soll es eine 4-tägige Kampfpause geben, in der auch humanitäre Güter in den Gazastreifen transportiert werden sollen. Und in dem Zeitraum wird Israel teilweise die Luftüberwachung auch aussetzen. Außerdem hat Israel zugestimmt, schätzungsweise 150 Gefangene aus den israelischen Gefängnissen zu lassen, vornehmlich palästinensische Frauen und auch Minderjährige. Allerdings, so berichten Medien, sollen keiner dieser Gefangenen wegen Mordes hinter Gittern sitzen. Rafi, ich habe es gerade schon gesagt, es sind brandaktuelle News sozusagen, dass 50 Geiseln freigelassen werden sollen. Wie hast du persönlich diese Meldung aufgenommen, als du davon erfahren hast?
Es gab schon in den letzten Tagen viele Berichte in den Medien, dass man über so eine Kompromiss oder so eine Kompromiss redet. Das ist alles laut die Medien und darum wissen wir auch, dass viele Informationen wissen wir gar nicht. Und das ist auch gut so, dass es wirklich in der Regierung bleibt und in der Sicherheitskräfte. Ich habe das gestern, diese Sache habe ich gestern erstmal erfahren. Es gab eine Sitzung um 20 Uhr Israelzeit von die Regierung. Dort haben sie das abgestimmt. Es war ziemlich klar vom Anfang an, dass es Mehrheit gibt in der Regierung. Und so war es auch. Ich glaube, um 2 Uhr morgens hat die israelische Regierung auch abgestimmt, dass sie dafür sind für diese Befreiung. Die einzige Partei, die dagegen war, war die Partei von Tamar Ben-Gvir. Sie war dagegen.
Warum war sie dagegen? Weißt du das?
Ja, sie sagen, dass man muss alle 240 befreien und man kann jetzt nicht für 30 eine Waffenstillstand für 5 Tage. Das heißt, diese Ratio ist zu viel, sagen sie. Mhm.
Rafi, du hast ja auch viele Freunde, du hast Familie in Israel. Wie wurde diese Nachricht in Israel aufgenommen? Ist man erleichtert? Ist man enttäuscht, dass vielleicht in Anführungsstrichen nur 50 Geiseln freigelassen wurden? Wie ist dein Eindruck, wie das in Israel aufgenommen wurde?
Die meisten sind dafür. Das heißt, alle wissen, dass es eine schlechte Option ist. Aber unsere Realität ist noch schlechter. Das heißt, niemand denkt, das ist eine Win-Picture. Niemand denkt, wir haben jetzt gewonnen. Gar nichts. Aber wir wissen, das heißt, wir, meine Freunde, meine Familie in Israel, die meiste Bevölkerung in Israel wissen auch, dass die Terror uns auch eine psychologische Terror macht. Und sie spielen mit uns auch ein bisschen, diese ganze, dass wir gar nicht wissen, wer von diese 30 jetzt, wir haben noch die Namen nicht gekriegt. Das ist wirklich eine schreckliche Situation, aber wir wissen, dass die Armee leider nicht alle 240 befreien kann. Das war so in Entebbe vor 30, 40 Jahren oder mehr sogar. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen. Und darum ist es für uns klar, für die meisten, dass wir alle Geiseln wieder zurück nach Israel bringen wollen. Und die einzige Möglichkeit ist, solche Kompromisse, sage ich mal, mit die Hamas zu machen. Dagegen sind auch übrigens Angehörige von die Geiseln, dass sie auch dagegen waren, weil das sind Geiseln, die jetzt nicht Frauen sind und nicht Kinder. Und dann wissen sie, wenn man jetzt so weitergeht mit diesen Gruppen, mit diesen Kategorien, dann ihre Angehörige werden am Letzten sein. Weil Männer, ist egal welche Alter, man redet darüber gar nicht. Aber sie sind jetzt nicht jetzt und auch nicht in die nächste zwei. Weil klar, dann denkt man über die Kinder, Frauen und dann ältere Leute. Aber was ist mit Männern mit 40 Jahre alt? Ich meine, und darum viele Angehörige sind auch dagegen, weil sie sehen, wenn es so weitergeht, dann werden wir unsere Verwandte vielleicht gar nicht mehr sehen.
Die Geiselhaft, ich habe es vorhin schon gesagt, dauert jetzt fast 7 Wochen schon an. Ein unglaublich langer Zeitraum, wie ich finde. Man kann sich, will mir auch gar nicht vorstellen, wie sich die Menschen fühlen müssen, die jetzt in Geiselhaft sitzen. Was glaubst du, warum hat es, ich sag mal, so lange gedauert, bis man jetzt einen Deal gemacht hat, um jedenfalls einen Teil der Geiseln freizulassen? Warum ging das nicht schneller?
Tatsächlich hat es sehr lang gedauert, 7 Wochen, wie du gesagt hast. Aber man muss auch verstehen, in die erste, ich würde mal sagen, fast 2 Wochen waren wir schockiert. Auch die Regierung, auch die israelische Regierung, auch der Armee. Das hat uns, wir waren nicht vorbereitet. Wirklich, das war für uns nicht nur vorbereitet, sondern das war ein Trauma. Da konnten wir oder die israelische Regierung gar nicht so schnell reagieren. Das war wirklich ein ganz großes Drama in Israel. Und dann auch das Bodenangriff hat etwa 3 Wochen gedauert, bis man weil da muss man kann nicht einfach schnell nach Gaza rennen mit Soldaten und so. Das muss man schon planen, eine Strategie bauen, wie man das nicht nur für die nächste 3 Wochen, sondern für die nächste paar Monate zu sehen, was sind unsere Ziele? Was ist unsere Ziele zu so einem Bodenangriff? Muss man einen Bodenangriff überhaupt machen? Und das Verhältnis mit dem Hamas hat erst vor ein paar Wochen angefangen. Das heißt, auch am Anfang, laut die Medien, Hamas hat auch nicht gedacht, dass Israel so aggressiv reagiert. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber laut die Medien waren sie auch ein bisschen überrascht. Und das dauert tatsächlich, wenn du mich fragst, hat das zu lange gedauert. Aber wenn du mich jetzt fragst, wenn man das schneller machen könnte, bin ich auch nicht sicher.
Ja. Ja, es wird jetzt bald die 4- oder 5-tägige Feuerpause in Kraft treten. Es gibt wohl laut Medienberichten danach die Option, diese Feuerpause zu verlängern. Und für jeden Tag länger Feuerpause werden dann entsprechend vielleicht 10, vielleicht 15 weitere Geiseln freigelassen. Für wie realistisch hältst du das? Und glaubst du, dass jetzt dieser Deal an der grundsätzlichen Strategie, du hast es gerade angesprochen, der Israelis, nämlich die Hamas zu zerstören, irgendwas ändern wird? Oder bleibt die Zerstörung der Hamas weiterhin das Ziel der israelischen Regierung?
Das ist eine große Diskussion in Israel, weil es gibt für diesen Krieg, sagt die Regierung, 2 Ziele. Einmal die Hamas zu zerstören und zweitens die Geiseln zurückzubringen. Und die Diskussion ist, welches Ziel von den beiden hat die Priorität? Viele sagen, unser Hauptziel ist die Geiseln zurückzubringen und dann Hamas zu zerstören. Und die anderen sagen, allererst müssen wir Hamas zu zerstören, das ist unser Hauptziel. Und dann werden wir auch die Geiseln zurückzubringen. Wegen deiner Frage, ich nehme an, dass jetzt diese Waffenstillstand werden halten. Auch die Hamas muss jetzt die paar Tage zu Reorganisation machen. Wie gesagt, sie waren jetzt seit 50 Tagen, nicht, dass ich jetzt Leide habe, aber sie waren jetzt, die Kämpfe waren unter der Bunker, die Hisse Noir, alle ihre Lieder. Sie haben, glaube ich, auch ganz viele Kontakt verloren mit ihrer Kräfte und so. Das heißt, sie benötigen diese Waffenstillstand auch sehr. Und darum glaube ich, dass sie auch Interesse haben, dass es so bleibt. Aber wir haben auch schlechte Erfahrungen mit dem Hamas. Und bis wir die Geiseln nicht zurücksehen, haben wir keine Vertrauen, dass es wirklich so ist. Auch vor 9 Jahren hatten wir einen Waffenstillstand mit dem Hamas und dann haben sie eine von den Kräften angegriffen und einen Soldat auch genommen, der Adar Goldin. Und bis heute ist er noch dort übrigens. Das heißt, bis die Geiseln nicht bei uns sind, bei ihrer Familie zurück, haben wir keine Vertrauen. Aber von der israelischen Seite machen wir alles, dass es so bleibt, dass wir mit diesem Waffenstillstand weitermachen.
Vielleicht auch nochmal eine persönliche Einschätzung von dir. Ich meine, du bist kein Militär und du bist vor allem auch jetzt nicht irgendwie in den...
Ich war.
Du warst Militär, ja stimmt. Na klar, wie jeder Israeli. Aber du bist natürlich jetzt nicht in den aktuellen Planungen involviert. Aber auch aufgrund deiner Erfahrung würdest du sagen, man nimmt jetzt bewusst auch eine größere Gefahr der Soldaten für später in Kauf. Du hast ja gerade angesprochen, dass sich die Hamas jetzt reorganisieren kann, dass sie jetzt Zeit hat, vielleicht Personal zu verschieben, Waffen zu verschieben, dass man quasi die Freilassung der Geiseln in Kauf nimmt, dass die Soldaten in den nächsten Tagen dann einer größeren Gefahr wieder ausgesetzt sein werden.
Das war eine von den Diskussionen in die letzte Kabinettssitzung in Israel. Das war genau die Frage, wenn wir nicht die Hamas Zeit geben, um die neue Konstruktur aufzubauen. Jetzt kennen sie auch ein bisschen mehr die israelische Kräfte. Das heißt, sie haben schon gesehen, was wir alles können. Und jetzt können sie auch mehr dazu reagieren und neu aufzubauen. Aber wie gesagt, unsere Hauptziel ist, die Geiseln zurückzubringen. Und in meiner Sicht muss Israel alles tun, das zu machen. Und ich vertraue wirklich 100% der israelischen Armee, obwohl alles, was wir am 7. Oktober erlebt haben, und da gibt es auch ganz viele Fragen, das ist jetzt nicht der Zeit, die zu fragen, aber irgendwann werden wir auch ganz viele Fragen stellen, auch die israelische Armee. Aber in diesem Zeitpunkt verlassen wir unsere Armee und unsere Sicherheitskräfte, dass sie auch wissen und genau was du jetzt gesagt hast, dass die Hamas jetzt sich neu positioniert vielleicht und auch mehr besser organisiert. Aber wir machen das auch. Unsere Soldaten sind schon etwa 50 Tage jetzt in Gaza sind drinnen. Das wäre auch für denen ein bisschen so, würde ich mal sagen, eine Pause, um mehr Kraft zu nehmen. Und ja, das ist, auch von unserer Seite können wir das ganz gut benutzen.
Wie groß ist deine Hoffnung, oder die ist wahrscheinlich grenzenlos, aber wie groß ist dein Glaube, dass tatsächlich alle Geiseln lebend freikommen werden?
Erstens, es ist schon klar oder ziemlich klar, dass leider nicht alle noch im Leben sind. Wir wissen nicht wer, wir wissen nicht wie viel, aber es gab erst letzte Woche eine Meldung, dass eine von den Geiseln hat die israelische Armee in Krankenhaus Shifa getötet gefunden. Und es ist ziemlich klar, dass nicht alle im Leben sind. Wir müssen mit Hoffnung sein. Das heißt, wenn wir heute in eine nicht in der Hoffnung sind, dass alle zurückkommen, auch wenn sie nicht im Leben mehr sind, dann wird es wirklich für uns eine große Trauma sein. Das ist für ein Land, so viele Menschen und nicht auch Soldaten ist das schrecklich, wirklich. Aber wenn es Zivilien sind, das kann eine riesige Trauma sein, auch für die Menschen, die in der gleiche Kibbutzim und die gleiche Städte zurückwohnen wollen. Wenn sie wissen, dass es Menschen gibt, die dort gewohnt haben und sie sind noch irgendwie in Gaza, das wird für uns als Land viel schwieriger sein, die Menschen motivieren, zurück zu ihren Häusern zu kommen oder neue Menschen in die Umgebung zu bringen, wenn wir nicht garantieren können, mindestens, dass sie zurück nach Hause kommen.
Wir machen an der Stelle, Rafi, es gibt keinen eleganten Übergang, einen relativ harten Cut. Ich hatte zu Beginn gesagt, du bist Gesandter des Keren Hayesot. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist eigentlich Keren Hayesot?
Keren Hayesot, ich mache das ganz kurz. Wir sind die zentrale Spendeorganisation für soziale Projekte in Israel. Die Keren Hayesot, die Übersetzung ist Keren ist eine Stiftung und Hayesod ist grundsätzlich. Das heißt, wir sind die grundsätzliche Stiftung vom Staat Israel, ist in 1920 schon gegründet von die drei größten Zionisten, Zev Jabotinsky, Theodor Herzl und Chaim Weizmann. Chaim Weizmann war danach auch der erste Ministerpräsident vom Staat Israel. Und die Idee war wirklich, Spende von Juden aus der ganzen Welt nach Palästina zu bringen. Damals war es noch Palästina, es gab noch keinen Staat Israel, und die ganze Infrastruktur zu bauen, weil die finanzielle Zustand von der Bevölkerung war wirklich ganz schlecht. Und wirklich mit dieser Spende hat Keren Hayesot die ganze Infrastruktur in Palästina gebaut, Krankenhäuser, mehr als 900 Kibbutzim und Städte. Die Fluggesellschaft El Al war auch von der Spende gegründet. Die Stromgesellschaft, die bis heute gibt, ist auch von Spende von Keren Hayesot gegründet. Das war bis 48. Von 48 bis etwa 1990. Die Hauptaufgabe war Neueinwandern, auf Hebräisch Aliyah. zu bringen. Und da waren wirklich mehr als 3 Millionen Juden aus der ganzen Welt, das haben wir eigentlich nach Israel gebracht, zusammen mit der Jewish Agency, zusammen mit der israelischen Regierung, zusammen mit der Mossad, Geheimdienst von Israel, das heißt auch von arabischen Ländern. Da haben wir finanziell unterstützt, aber die Operationen waren vor der Geheimdienst. Und in die letzten 30 Jahren unsere Hauptarbeit ist eigentlich sozialen Projekten in Israel. Wir unterstützen Holocaust-Überlebende, Jugenddörfer, Neueinwanderer, Krankenkinder, alles was möglich. Wir arbeiten mit vielen Organisationen und wir helfen denen, eigentlich die Spende zu generieren. Ich bin der Delegierte in Deutschland und Österreich, wie du gesagt hast, aber wir sind eine weltweite Organisation. Fast in jedem Land in Europa gibt es einen Vertreter und in Südamerika, Australien, Kanada.
Wie hat sich eure Arbeit seit dem 7. Oktober verändert?
Klar, wir sind jetzt fokussiert, besonders über die schreckliche Terroranschläge in diesem Sinne, dass wir erstens die Terroropfer unterstützen. Es gibt mehr als 100.000 Flüchtlinge in ihrem eigenen Land, die jetzt in ihrem Heim nicht wohnen können oder weil er verbrannt wurde oder wegen Sicherheitsgründe. Das heißt, es gibt noch Tausende von Familien im Norden von Israel, die dort nicht leben können, obwohl es keinen Anschlag gab noch, aber weil es einfach gefährlich ist, weil es immer wieder die Raketen gibt. Das heißt, sie können dort nicht leben und darum unterstützen wir diese Familie in alles, was sie brauchen, Übernachtungen und so weiter, Spielzeuge, Kleider, alles, weil sie nicht mehr haben. Und ganz, ganz besonders psychologische Begleitung. Die Familien, besonders die Kinder, die die schreckliche 7. Oktober überlebt haben, sie haben schreckliche Sachen gesehen. Und mit diesen Sachen zu leben, ist fast unmöglich. Sie haben ihre Familie, ihre Eltern gesehen, wie sie ermordet wurden, oder Leichen auf die Straße, oder nur die Terroristen gehört und so weiter. Und das ist unsere Hauptarbeit. Wir arbeiten ganz viel mit verschiedenen Krankenhäusern, mit den Soldaten, die auch immer wieder Hilfe brauchen, mit den Kibbutzim, die ganz viel Unterstützung brauchen, weil jetzt fangen sie an, das neue Aufbau, und dafür braucht man auch finanzielle Unterstützung. Klar, nicht nur von Spenden, auch die Regierung macht mit, übrigens auch die deutsche Regierung, aber auch ganz viel kommt von Spenden.
Du hast gerade die Spende angesprochen und du hast vorhin gesagt, dass ihr in Israel mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeitet, auch weltweit und in Europa. Welche Rolle spielen da jetzt für dich, für deine Arbeit, Christen, christliche Organisationen? Ja, wie bewertest du da einfach die Zusammenarbeit?
Für mich, nicht nur seit dem 7. Oktober, seit vom Anfang an, spielt die Kooperation mit christlichen Menschen oder christlichen Organisationen eine sehr wichtige Rolle, wegen unserer Vergangenheit. Das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes und eine große Ehre, als dritte Generation von Holocaust-Überlebenden in Deutschland zu sein und Kooperationen aufzubauen zwischen Deutschland und Israel. Und ich rede nicht nur über finanzielle Aspekt und Spende, sondern über wirklich Partnerschaft, die wir als Keren Hesod mit christlichen Organisationen haben, deutsche Unternehmen, Veranstaltungen zusammen machen, Reisen zusammen organisieren. Deutschland und Israel hat eine wirklich ganz besondere Verbindung. Nicht nur wegen unserer Vergangenheit. Es gab schon diese Verbindung auch vor jüdisches Leben gab es immer in Deutschland. Und jetzt ein Teil davon zu sein für mich, auch wenn es ein ganz, ganz, ganz kleines Teil davon ist, ist für mich wirklich eine riesige Ehre.
Du hast gerade schon Juden, Jüdinnen, jüdische Gemeinden in Deutschland auch angesprochen. Ihr habt auch ein ganz besonderes Projekt in den letzten Jahren angestoßen. Ich nenne es jetzt mal das Tora-Projekt, weiß gar nicht, ob das der offizielle Titel ist sozusagen, mit der jüdischen Gemeinde in Halle. Vielleicht kannst du da einfach noch kurz was sagen, was sich dahinter verbirgt.
Ja, wir haben das letztes Jahr angefangen und die Idee war eigentlich, ich habe vor 3 Jahren eine Umfrage bei einer Rabbinerkonferenz gesehen in München, dass fast jede zweite Deutsche hat nie Kontakt gehabt mit jüdisches Leben oder mit einem jüdisches Mensch. Und das war für mich ziemlich schockiert, besonders übrigens in Deutschland. Und das war irgendwie für mich auch ein Grund, warum es so eine hohe Antisemitismus in Deutschland gibt. Weil wenn man das andere nicht kennt und nur vielleicht über, Israel hört oder wegen Holocaust oder über Kriegs, dann ist das irgendwie schlechter Zusammenhang. Und darum habe ich gedacht, wir können eine neue Torarolle in Deutschland schreiben. Eine Torarolle ist vielleicht das, nicht vielleicht, ist das wichtigste Buch für Israel und für das, und für die, und für das, für die jüdische Gemeinde. Und dass wir eine neue Torarolle in Deutschland schreiben für eine Synagoge für Holocaust-Überlebende in Israel. Die Idee war, dass wir am Anfang als ein Online-Tool machen, das heißt, dass jeder kann reinkommen und mit einem Buchstabe das mitzumachen. Ein Buchstabe ist 5 €, das heißt, jeder kann, wenn er will, mitzumachen und einen Teil zu nehmen in diese neue Torarolle. Am Schluss gab es wirklich eine Zeremonie am 9. November, jetzt 22 war das letztes Jahr, in Israel, in einer Synagoge für Holocaust-Überlebende mit der deutschen Botschaft in Israel. Und da haben wir die Torarolle wirklich auch so eine Übergabenzeremonie gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr berührend. Waren Tausende von Deutschen, die jetzt mitgemacht haben, diese Torarolle mitzuschreiben. Und dieses Jahr haben wir geplant, zusammen mit Christen an der Seite Israels. Sie haben letztes Jahr uns unterstützt und sie waren auch so begeistert und sie haben gesagt, dieses Jahr wollen wir das wirklich als Partnerschaft mit euch zu machen. Und da haben wir geplant, die neue Torarolle auch am Anfang als Online-Tool und dann an die Gemeinde in Halle zu bringen, weil ich hatte mit Max Browrotski, der Vorsitzende von jüdischer Gemeinde, gesprochen und er hat mir erzählt, sie haben zwei Torarolle in der Synagoge schon, aber eigentlich soll jede Synagoge mindestens 3 haben. Und da habe ich gesagt, das passt uns sehr gut, da lassen wir die Torarolle in Deutschland und die Spende, die wir generieren, bringen wir für die Terroropfer. Das haben wir jetzt vor dem 7. Oktober gesprochen, das war unser Ziel, weil in Halle gab es auch vor 4 Jahren die schreckliche Terroranschlag, die 2 unschuldige Menschen getötet wurden. Und das läuft noch übrigens auf torarolle.de, kann man mitmachen. Klar ist das jetzt bei uns nicht erste Priorität als eine Spendeorganisation. Habe ich auch darüber mit Max Browrotski gesprochen, er war auch mit mir, klar. Unsere erste Priorität ist jetzt gerade leider Spende sammeln für die Terroropfer in Israel. Aber das läuft noch im Hintergrund und ich hoffe, dass irgendwann in die nächsten Monaten, wenn der Krieg ein bisschen mehr beruhigt, können wir das wieder als mehr Fokus bringen auf dieses Projekt. Mhm.
Ja, du hast den Terroranschlag 2019 in Halle gerade angesprochen. Wir erleben jetzt in Berlin wöchentlich und anderswo in Deutschland, Europa, sogenannte Pro-Palästina-Demos. Die antisemitischen Aufrufe, die da quasi gekrölt werden, will ich jetzt gar nicht hier wiedergeben. Du lebst seit einigen Jahren in Berlin, Rafi. Was sind deine Gedanken, wenn du das als Berliner sozusagen jetzt wahrnimmst, dass da Leute durch die Straßen deiner aktuellen Heimatstadt laufen und zur Vernichtung Israels beispielsweise aufrufen?
Meine Änderung hat sich vor 2 Wochen geändert. Das heißt, am Anfang habe ich gesagt, okay, das berührt mich nicht, weil wenn ich weiß, dass es Demonstrationen gibt, dann gehe ich einfach nicht dorthin. Und ehrlich zu sagen, wenn ich auf die Straße bin, dann sieht man auch nicht, dass ich oder Israeli oder ein Jude bin, dann habe ich mich ziemlich wohl gefühlt. Vor 2 Wochen war ich zufällig in Potsdamer Platz und da gab es die große Demonstration von Alexanderplatz zu, ich glaube, das war vor 2 Wochen. Ja. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr unangenehm gefühlt. Das waren Tausende von Menschen, die nicht für Frieden protestiert haben, sondern wirklich, das war eine Hassdemonstration. Und ich war mit meiner Familie, mit meiner Frau und mit meinem Kind und da haben wir uns wirklich sehr, sehr unangenehm gefühlt. Da haben wir sehr schnell, sind wir dort von dort weggegangen. Aber da habe ich verstanden, dass auch wenn ich zu Hause bin und ich sehe in die Medien oder Social Media, dass diese Demonstrationen gibt und es mich persönlich nicht berührt, dass es eine No-Go-Situation ist. Das heißt, klar, man darf demonstrieren, danke, für alles. Aber in dieser Situation gerade, normalerweise in einem Krieg hast du nicht immer, weißt du, Schwarz-Weiß-Situation. In diesem Fall haben wir, weil am 7. Oktober, das war keine Kampf für Freiheit, das war kein Kampf für Menschenrecht, Das war nicht. Die 240 Geiseln in Gaza sind kein legitime Opfer. Das ist ein Gewalt, die das westliche Welt nicht akzeptieren kann. Und darum, diese Demonstrationen sind in meiner Sicht auch dürfen in Berlin nicht sein. Das heißt, wenn man in Berlin geht und man sagt Free Palestine vom
River to the Sea.
Genau. Das heißt, das gibt nur eine Möglichkeit, oder? Das ist nicht zwei Staaten Lösung, wie man da. Das ist nicht. Das ist eine ganz klare, vielleicht ein politische, auch nicht sehr politisch, aber vielleicht in eine schöne Wording. Aber und darum klar. Ich fühle mich in die letzte seit auch vor der 7. Oktober muss ich sagen, die Situation hier seit 4-5 Jahren, dass ich hier lebe. Ich rede nicht ganz frei auf Hebräisch auf die Straße. Wenn ein Freund zu mir kommt, der Kippa trägt, empfehle ich ihm, ohne Kippa zu tragen oder mit einem Hut. Aber klar, ab dem 7. Oktober ist es schlimmer hier. Ich kann dir sagen, meine Mutter telefoniert jede zwei Tage und fragt, wenn wir die Mezuzá schon weggenommen haben. Mezuzá ist für mich, Mezuzá, wenn jemand nicht kennt, ist das auf dem Tür, das
am Türrahmen.
Genau. Das ist für mich so wie eine rote Linie. Und das haben wir auch dort gelassen. Es ist draußen. Das heißt, wenn jemand kommt, weiß er sofort, dass wir eine jüdische Familie sind. Ich rede ganz vorsichtig Hebräisch auf die Straße, das schon, aber unsere Mezuzá würde ich besonders nicht in Deutschland wegnehmen. Das heißt, wenn ich das machen muss, würde ich auch Deutschland verlassen. Das ist so für mich die rote Linie.
Ja, vielen Dank für die Gedanken, die du da geteilt hast mit uns, Rafi. Ich habe noch eine abschließende Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Du hast vorhin schon mal erwähnt, das Austausch, das sich informieren über das Judentum, über Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass es wichtig ist, dass du hast es Unbekannte genannt, kennenzulernen sozusagen. Die schwierige Frage vielleicht noch ein bisschen jetzt weiter aufgemacht. Wir haben über den Antisemitismus gesprochen. Was kann man machen? Also was erwartest du von der Politik? Was kann vielleicht jeder Einzelne machen, um Antisemitismus jetzt mal in Deutschland nur erfolgreich zu bekämpfen?
Erstens muss ich sagen, ich weiß, jeder Mensch hat normalerweise Kritik über seine eigene Politiker. Ist auch so in Israel. Aber ich kann euch sagen, als Deutsche könnt ihr sehr stolz sein auf eure Politiker. So eine klare Statement von fast alle deutsche Politiker, die an der Seite Israel stehen, ist wirklich nicht klar. Sehen wir fast in kein Land, auch in Europa. Auch nicht von Frankreich, nicht von Italien, dass der Bundeskanzler sofort in Israel war. Die Rede, phänomenelle Rede von Herr Habeck hat mich, ich habe die 10 Minuten ein paar Mal gesehen und hat mir wirklich eine von die beste Rede von jeder Politiker auf der ganzen Welt. Das heißt, in der Politikerebene ist das in meiner Sicht wirklich in eine ganz gute Verbindung. Das Problem ist bei der Bevölkerung und ich weiß nicht mehr wer, aber jemand hat gesagt, hoffentlich wäre die Bevölkerung so an der Seite Israel stehen wie die Politik. In meiner Meinung, die beste Variante ist Jugendaustausch, weil alles fängt an in die Jugendzeiten. Das heißt, es gibt schon, aber nicht genug. Dieser Jugendaustausch ist so wichtig, weil wenn man in Israel besucht, hat man einen ganz anderen Aspekt, als wenn man über Israel nur hört. Das ist so leider, weil, wie ich schon gesagt habe, über Israel hört man oder wenn es einen Krieg gibt oder wenn es einen Antisemitismusfall gibt in Deutschland. Aber sonst kommt Israel nicht so präsent in die Medien. Und darum, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die jetzt in Israel waren und sind gegen Israel, würde ich mal sagen. Und dieser Jugendaustausch, wenn die auch Freunde, israelische Freunde, die ganz normal sind, wirklich ganz normal, die meisten. Ich glaube, das wäre die beste Lösung für unsere Zukunft. Es gibt hier ein Projekt auch, kennst du wahrscheinlich Mitte Jew, finde ich auch ganz gut. Aber das ist schon in einem Rahmen, komm, wir kennen die anderen. Aber die Juden in Deutschland sind nicht anderen. Sie sind ein Teil von der Gesellschaft. Sie haben nur eine andere religiös, ja. aber sie sind nicht anderen. Und darum finde ich das mit der Jew eine gute Idee, aber schon von Anfang an ein bisschen problematisch. Aber das Jugendaustausch finde ich einfach wirklich toll. Und wenn ich jetzt paar Millionen hätte, würde ich sagen, okay, da würde ich investieren. Übrigens, das spielt nur nicht nur noch ein Satz, nicht nur eine wichtige Rolle für Deutschland, sondern auch für Israel. Weil auch in Israel nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit, aber es gibt noch Menschen, die über Deutschland nicht hören wollen, wegen die schreckliche Geschichte. Und ich finde, wir sollen das nie vergessen, beide Seiten. Aber heute sind wir schon in eine neue Zeitpunkt, die wir auf unsere Zukunft sehen müssen. Und wir sehen für Israel heute, wie wichtig Deutschland ist. Auch in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in jeder Aspekt. Und darum, glaube ich, kann es auch eine ganz wichtige Rolle spielen für die Jugendlichen in Israel, dass sie Deutsche kennen von der heutigen Generation, dass sie diese Kontakte aufbauen und nicht nur Deutsch hören von die Filme über das Holocaust. Wir beten, dass die alle Geiseln zurückkommen und nicht nur zurückkommen, sondern dass sie auch gesund zurückkommen. Danke euch.